Diese Folge wird dir präsentiert vom Echo Verlag. Was wir lesen wollen.
Welcome to my G-Spot.
Bonjour, Stefanie Giesinger ist mein Name und ihr seid zurück an meinem Lieblingsörtchen, mein G-Spot. Und das heißt G-Spot hier, weil das mein Lieblingsörtchen ist. Und hier möchte ich über alle möglichen Themen sprechen, die mich und auch hoffentlich euch interessieren. Und das sind Themen wie Sex, lieben wir, Feminismus, lieben wir, Beziehungen, Freundinnenschaften, alle möglichen Themen. Und vor allem freue ich mich, wenn wir es schaffen, hier Tabus zu brechen. Und keine Sorge, ich sitze hier nicht alleine und halte irgendwelche Vorträge, das wäre ein bisschen langweilig. Ich habe unterschiedliche Gästinnen für unterschiedliche Themen da. Und das sind manchmal Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Freundinnen, Expertinnen, also alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und natürlich auch, dass sich hier alle wohlfühlen können. Und wie immer starte ich jetzt mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem heutigen Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Hose aus, rauf auf den Stuhl, Beine bereit. Wenn ich mit Freundinnen über unsere Besuche bei der Gynäkologie spreche, merke ich, wie sehr uns ähnliche Erfahrungen geprägt haben. Ich denke jetzt mal so an die Beiläufigkeit, mit der uns als Teenager die Pille verschrieben wurde und kein Wort darüber verloren wurde, was sie mit unserem Körper so anstellt. Und ich erinnere mich auch an meine allererste Gynäkologin, die mir beim allerersten Besuch so über meinen Oberschenkel gestrichen hat und meinte, du musst mehr essen. So dünn zu sein, ist nicht gesund und auch nicht schön. Danke. Aber ich muss auch sagen, meine vielen und auch oft schwierigen Erfahrungen bei Ärztinnen haben ehrlich gesagt schon sehr viel früher angefangen. Ich habe ja schon öfter über meine Krankheit erzählt und seit meiner Geburt kämpfe ich deswegen mit starken Bauchschmerzen. Schon im Entlassungsbrief von meiner Mama nach der Geburt steht, dass ich mich außergewöhnlich oft übergebe und weine. Und meine Eltern, die aus Sibirien kommen und daher damals noch nicht so gut Deutsch sprechen, gehen mit mir dann von Krankenhaus zu Krankenhaus und manchmal werde ich aufgenommen, liege dann wochenlang im Krankenhaus, ohne Diagnose und manchmal werden wir einfach im Schmerz abgewiesen und nach Hause geschickt. Und es heißt, meine Schmerzen seien psychosomatisch ein Schrei nach Aufmerksamkeit und mein Untergewicht ein Zeichen von Magersucht. Ich glaube, mit diesen Erfahrungen bin ich leider nicht alleine. Für viele ist ein Arztbesuch leider mit Angst, Scham oder auch Sorgen vor diskriminierender Behandlung verbunden. Lasst uns darüber reden. Über die systematischen Probleme in den Arztpraxen. Über die Erfahrungen, die so viele von uns teilen, aber über die viel zu wenig gesprochen wird. Mein heutiger Gast ist Feminist, Frauenarzt und Educator. Als Gynäkologe klärt er auf Social Media über Themen wie Abtreibung, Endometriose und die Periode auf. Ich möchte heute mit ihm über das große Oberthema Gynäkologie sprechen. Darüber, was er in seiner Arbeit so mitbekommt, wie wir liebevoller mit unserem Körper umgehen können und über ihn nachdenken können und wie der Kampf gegen Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit in seiner Arbeit oft Thema ist. Herzlich willkommen, Dr. Mertcan Uslua. Merci, ich freue mich so doll, dass du da bist. Deine Perspektive ist wirklich Gold wert auf dieses Thema. Also danke, dass du dir Zeit nimmst.
Hey, danke, dass ich da sein darf. Ich finde es erstmal super, dass du mich eingeladen hast. Und zweitens, ich hätte niemals gedacht, dass ich in diesem tollen Studio sein darf. Ich sehe deinen, euren G-Spot. Ist komisch ein bisschen.
Danke.
Es ist aber super cute hier.
Weißt du, was ich mich gefragt habe? Du machst so viel gleichzeitig. Also du bist Arzt, du bist Educator online, du hast einen Podcast. Gefühlt bist du auch in super vielen Podcasts. Wie machst du das?
Ich glaube, das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme. Und ich habe immer noch keine richtige Antwort dafür. Ich sage immer so salopp, ich schlafe sehr wenig. Das ist auch wahr. Ich versuche es wirklich besser zu machen und auf mich zu achten und mehr Sport und da. Aber am Ende des Tages, ich liebe meinen Job im Krankenhaus und das mache ich sehr, sehr gerne, obwohl es kräftezehrend ist. Aber ich liebe auch alles, was ich da nebenbei mache. Aufklärung und Journalismus und Podcasts, hier zu sein. Das gibt mir einfach sehr, sehr viel Energie, wenn ich merke, dass das, was ich erzähle, wichtig ist, dass die Leute, mit denen ich rede, auch am Ende dieselbe Agenda wie ich haben, dasselbe Ziel und dass wir einfach hoffentlich eine bessere Gesellschaft schaffen. Und das gibt mir, glaube ich, körperlich und mental einfach so viel Energie, dass ich sage, ach, komm, das nehme ich mit.
Ich habe auch gerade das Gespräch gehört, das du mit deinem Manager hattest, dass du meintest, so, du hast eine Nacht nicht geschlafen, hast gearbeitet, dann bist du nach Berlin. Und ich war so, wow, wie? Aber ich verstehe es. Ist richtig toll. Also danke für deine Arbeit.
Ja, es geht auch nur mit tollen Leuten wie Sascha, meinem Manager oder meinen engsten Freundinnen und auch, dass ich mich dann in Situationen, wo ich dann Ja sage und auch wirklich zusage, weil ich sage wirklich nicht zu jedem Podcast zu, versprochen. Und bisher fühle ich mich sehr, sehr wohl bei euch und deswegen mache ich es nur.
Dankeschön. Wolltest du eigentlich schon immer Arzt werden?
Auf gar keinen Fall.
Sondern?
Sondern ich wollte Profibasketballer werden.
Ach.
Kein Spaß. Ich habe Jugendbundesliga gespielt in Bonn und auf einmal, da war ich 16, über einen Sommer sind alle 2 Meter groß geworden. Ich fand das extrem unfair, weil ich war nur 3 Wochen in der Türkei und auf einmal waren die 2 Köpfe größer als ich.
Nein!
Und ich so, was habt ihr gemacht?
Fruchtzwerge.
Absolut. Und mein Vater, supportive Maus, er ist so toll, hat aber dann gesagt, hey, suchst du dir nicht einen richtigen Job? Weil, also cool, dass du immer noch Spaß hast am Basketball, aber mach doch irgendwas, was realistischer ist. Erstmal war ich sauer und dann habe ich verstanden, was er sagen wollte. Und ich hatte keine weitere Perspektive. Meine kleine Schwester, die ist 4 Jahre jünger als ich, hat gesagt, schon seitdem sie klein ist, ich will Ärztin werden. Und ich so, ja, das mache ich. Und dann war sie sehr sauer. Mittlerweile ist das meine beste Freundin. Ich liebe sie. Wir können über alles reden, alles teilen. Sie ist mir nicht mehr sauer. Sie studiert gerade auch Medizin, ist fast fertig. Und wir machen ganz verschiedene Sachen. Also sie will auf gar keinen Fall Gynäkologin werden.
Und wieso hast du dich dann für die Gynäkologie entschieden?
Auch Zufall. Also ich muss sagen, ich bin ein sehr offener Mensch und wenn man mir mit Empathie und Neugier begegnet, dann bin ich für sehr viele Sachen auch zu begeistern und das empfinden auch ganz, ganz viele Menschen im Medizinstudium so, weil man wird leider im Studium häufig im Praktika wie Dreck behandelt oder sehr austauschbar ist man. Und man durchlebt quasi alle Fächer einmal kurz und ich hatte ein Blockpraktikum, nennt man das, 2 Wochen in der Gynäkologie. Da gibt's eine kleine Story zu, die haben mich dann gefragt, willst du lieber auf Station sein, so Blutentnahmen und ein bisschen, naja, so Medikamente und alles, fand ich blöd, oder in die Geburtshilfe, die Geburten sehen, fand ich damals nicht so cool, oder in den OP. Und ich so, ja klar, ich gehe in den OP. Ich habe vorher auch schon ein bisschen im OP gearbeitet, habe mich dann gewaschen und umgezogen und diese coolen OP-Hauben, Grey's Anatomy-mäßig. Ich war 20 Jahre alt. Ich so, ja klar, OP. Und dann habe ich mich vorbildlich vorgestellt in diesem OP-Saal. Das muss man immer machen, dass man sagt, hi, ich bin Merti, ich bin Student in dem und dem Jahr. Ich bin jetzt 2 Wochen hier, kann ich bei der OP zugucken? Mhm. Aus der Ecke des Saals, wo der Operateur operiert hat, kam dann so ein Raunen und er hat gesagt, einen anderen Schwarzkopf brauchen wir hier nicht.
Wie bitte?
So habe ich auch reagiert. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und habe gesehen, auch eine migrantische Person. Und ich habe dann salopp geantwortet, kannst du nur dumme Sprüche klopfen?
Warte, eine nicht weiße Person hat
genau
zu dir eine rassistische...
Ja, prinzipiell
was?
Schon. Und in meinem Kopf war auch entweder, das ist eine extrem rassistische Person oder der guckt erstmal, wie ich reagiere.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du nur dumme Sprüche klopfen oder soll ich dir jetzt helfen bei der OP? Hab gesehen, dass er alleine ist. Da hat er gesagt, ja komm, wasch dich ein, wenn du das kannst. Ich zeig dir, wie es hier abläuft. Hat sich dann ganz, ganz nett auch wirklich vorgestellt, hat gesagt, hi Ali, mein Name, ich bin der Oberarzt hier. Wenn du wirklich Interesse an der operativen Gynäkologie hast, an Geburtshilfe, an Hormonen, an Krebs, an Untersuchungen, weil die Gynäkologie ist extrem breit gefächert, dann helfe ich dir die nächsten 2 Wochen oder du kriegst einfach deine Unterschrift und gehst. Und ich habe mich darauf eingelassen und zum Glück habe ich das gemacht, weil diese ganze Bandbreite der Gynäkologie hat er mir gezeigt, er war so nett, aber auch auf eine Art und Weise ein Arschloch.
Voll.
Ja, und irgendwie hat es mich abgeholt. Irgendwie,
okay.
Ja, und aus Zufall bin ich dann dazu gekommen, habe immer mehr Praktika da gemacht und erst nachdem ich angefangen habe, auch als Arzt dann nach dem Studium in der Gynäkologie zu arbeiten, ist mir klar geworden, was für ein extrem politisches Fach das überhaupt ist.
Die Medizin?
Vor allem die Gynäkologie auch.
Weil ich muss sagen, ich hatte bisher nur heterosexuelle weiße GynäkologInnen.
Mhm.
Und ich finde deinen Blick eigentlich, dadurch, wer du bist, also du bist ja nicht straight und du bist nicht weiß, der ist so Gold wert, aber so rar. Was meinst du, wieso ist das so?
Ich glaube, das hat mit dem Zugang zu Studiengängen generell, aber auch zum Medizinstudium zu tun.
Mhm.
Ich meine, nur 1% der Nicht-Akademiker-Kinder schaffen es überhaupt zu einer Promotion, also zu einem Doktortitel. Und da ist Migrationsgeschichte noch überhaupt nicht reingerechnet. Ich habe in Essen studiert, da ist prinzipiell ein größerer Anteil noch an migrantischen Personen, die studieren, mit dabei, aber die meisten als Elite-Unis gesehenen Universitäten für Humanmedizin, da sieht man kaum Leute mit mich. Man sieht kaum queere Menschen, man sieht kaum Menschen mit Behinderung, man sieht kaum Menschen, die finanziell deprivilegiert sind und auch kaum migrantische Personen. Und ich glaube, wenn man den Zugang zu den Studiengängen überhaupt nicht schafft, dann kriegt man natürlich auch keine Ärzteschaft, die divers ist.
Ja, okay, ergibt auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wieso man oft negative Erfahrungen macht bei GynäkologInnen. Vor allem, wenn man dann auch nicht eine weiße Person ist oder auch nicht binär ist, also nicht eindeutig weiblich. Darüber möchte ich auf jeden Fall heute sprechen. Ich frage mich gerade etwas, was sich bestimmt viele gerade fragen. Gibt es irgendwas, was man beachten muss, bevor man zum allerersten Mal zu einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin geht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man kann sich vorher informieren, muss man aber nicht. Also es gibt viele Leute, die sagen, ja, ist ja ganz normal. Ich wurde im eigenen Heim so sozialisiert, dass es was völlig Normales ist. Ich gehe zur Vorsorge. Ab einem bestimmten Alter lasse ich mich untersuchen. Und das ist genau so, wie es sein sollte. Ohne Tabu, ohne Scham. Einfach zu sagen, Kind, komm mal ran. Wir gehen jetzt einfach in die Gynpraxis.
Und mit wie vielen Jahren?
Auch das ist unterschiedlich, weil ganz viele Personen einfach, die menstruieren, ihre Periode früher oder später bekommen können. Das kann ab 12 schon anfangen. Dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, dass man sagen sollte, ey, ich gehe das erste Mal hin. Oder wenn man irgendwelche Fragen hat über Sexualität, über das eigene Wohlbefinden, über den Körper. Und ich finde, die gynäkologische Praxis sollte für menstruierende Personen da sein, um einfach diese Fragen klären zu können. Leider, wie du schon gesagt hast, gibt es einfach Menschen, die sich nicht wohlfühlen können in der ärztlichen Behandlung, vor allem in Praxen. Ich würde mir wünschen, dass man das echt als Safe Space etablieren könnte. Das ist aber nicht so. Und wenn man diesen Zweifel hat oder wenn man denkt, ich weiß nicht, ob ich da wirklich fair behandelt werde, ich weiß nicht, ob die Person, die mir zuhört, mich auch verstehen wird und mich auch ernst nehmen wird, dann hilft es A, vorher in Foren und in Plattformen, die es mittlerweile gibt. QueerMed ist zum Beispiel eine Plattform, die ich auf jeden Fall empfehle. Das macht Sarah, die sammeln als Forum quasi gynäkologische, aber auch anderweitige Praxen, die queersensibel sind, die antirassistisch arbeiten und wo Leute ihre Erfahrungen reinschreiben können und sagen, dort wirst du zu einer großen Wahrscheinlichkeit keine schlechte Erfahrung machen. Hammer. Heißt, man sucht dann aktiv schon die Praxen, wo man sich wohlfühlen könnte und bringt einfach eine Person mit der ihr das teilen könnt. Also es ist völlig okay. Ich lieb's, wenn jemand sagt, hey, darf ich meine beste Freundin mitnehmen zur Untersuchung? Ich so, ja klar, auf jeden Fall.
Richtig gut. Okay, also ihr findet die Infos auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Finde ich eine richtig gute Geschichte, weil ich habe auch gesehen, du bist auch Teil von Doctors for Choice.
Ja.
Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass es bestimmt noch weitere Foren gibt, wo man das noch einsehen kann, ob man sich auch wahrscheinlich gut aufgehoben fühlt. Werbung. Knister, knister, was höre ich da? Nicht nur die Blumen sprießen, sondern auch Libido. War eine gute Überleitung, oder Leute? Was meint ihr? Ich glaube, ihr wisst, worüber ich sprechen möchte, und zwar Bumble. Ja. Die Plattform, wo man schnell das findet, was man möchte auf romantischer Ebene. Da könnt ihr beispielsweise durch eure Intentionen nämlich schon ganz schnell sagen, was ihr gerade möchtet. Ein kurzes Knistern, ein langes Knistern, ein Knistern für immer. Das könnt ihr dann auch bei der anderen Person sehen. So gibt es auf jeden Fall weniger Enttäuschungen und ihr könnt dort auch eure Hobbys angeben, Dinge über euch als Person angeben und sie dann auch bei der anderen Person sehen. Und ihr wisst, ich bin so ein großer Fan von Bumble, weil Bumble es einfacher macht, für Frauen so zu daten, wie sie wollen. Und ich meine, jeder Mensch ist anders und hat beim Dating auch individuelle Bedürfnisse. Dementsprechend können sie bei Bumble auch leichter kommuniziert werden und leichter verstanden, meiner Meinung nach. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur den Anfang starten und die Dating-App runterladen. Ihr findet wie immer alle Infos in den Shownotes. Happy Dating. Ich hoffe, der Frühling ist fantastisch für euch, ob als Single, ob in einer Beziehung. Einfach genießen. Wir sprechen ja jetzt über die Gynäkologie und ich frage mich, wieso gehen Frauen so häufig zum Frauenarzt oder der Frauenärztin und Männer super selten zum Urologen, manchmal sogar gar nicht.
Stigmata, Also ganz einfach, ich glaube, es ist nicht etabliert und ich glaube, ganz viele Männer haben sowohl Angst davor, was da passiert, weil sie nicht wissen, was wird untersucht, was passiert da, was passiert, wenn etwas auffällig ist, und deswegen so diese große Wissenslücke in egal welchem Thema, finde ich, schürt häufig Angst, weil das, was wir nicht kennen, macht uns Angst. Und aber auch Verletzlichkeit ist ja, also Gesundheit ist unser größtes Gut, und wenn Gesundheit gefährdet ist, dann haben wir Angst und sind verletzlich. Und das möchte niemand. Und lieber ignorieren, finde ich, aufgrund auch toxischer, patriarchaler Strukturen, ignorieren, glaube ich, sehr, sehr viele Männer dieses Gefühl von, ah, da könnte etwas falsch sein, und gehen einfach nicht zur Untersuchung und reden auch untereinander nicht. Das habe ich auch gemerkt unter FreundInnen, die dann sagen, ja klar, ich war gerade beim Test für übertragbare Erkrankungen, oder ich habe meinen Abstrich wieder machen lassen, ich war wieder bei der Gyn und es war schmerzhaft. Man teilt sich eher mit. Ich habe noch nie von einem Freund gehört, oh ja, ich war beim Urologen, war richtig gut oder war richtig schlecht.
Stimmt. Also ist es gar nicht so, dass mehr Bedarf besteht bei Frauen? Weil ja, klar, selbst wenn man über andere Krankheiten nachdenkt. Das Wichtigste ist ja, dass man mal Sexual Transmitted Diseases kontrolliert. Mhm. Ich kenne so viele Leute, die ohne Kondom, ohne jegliche Verhütung Sex haben. Mhm. Und dann fragt man sie, wann hast du dich das letzte Mal testen lassen? Eigentlich noch gar nicht. Ja. So, what?
Ich finde es so fahrlässig, weil, okay, du scheißt auf deine eigene Gesundheit, das lassen wir mal deine Sorge sein, aber du scheißt ja auch auf die Gesundheit von anderen Menschen, und das finde ich, also das geht nicht. Leute, lasst euch testen.
Möchtest du uns mitteilen, was das Schönste an deinem Beruf ist?
Das ist eine gute Frage. Ich bin sehr schlecht darin, meine Lieblingssachen aufzuzählen. Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, außer Lieblingsfilm. Das ist Ratatouille. Ich liebe Ratatouille.
Ich liebe Ratatouille auch. Oh mein Gott. So oft schon gesehen.
Deswegen, ich tue mich schwer jetzt zu sagen, boah, das ist das Beste an meinem Beruf. Ich glaube, viele Sachen. Aber das aller wärmste Gefühl bekomme ich, wenn ich so die Dankbarkeit von PatientInnen zu spüren bekomme, die auch häufig verbalisieren. Das war die erste gynäkologische Untersuchung oder der erste gynäkologische Besuch, wo ich mich wirklich verstanden und wohlgefühlt habe. Und dann bin ich immer so, danke, ich habe nicht viel gemacht. Also wirklich, ich habe nichts Besonderes gemacht. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich genauso viel Mühe geben, die jetzt nicht in eine Kamera zu Hause schreien und das online stellen, aber die wirklich super, super schöne Arbeit machen und die PatientInnen ernst nehmen und auf Augenhöhe begegnen. Und das ist das Wichtigste, was alle Menschen machen können, egal in welchem Beruf, egal wo. Wir müssen einfach anfangen, uns wieder empathisch zu nähern und einfach so quatscht mit den Leuten.
Hast du richtig schön gesagt. Total toll. Ja, und dein Beruf oder das, was du machst, hat so einen großen Mehrwert für unsere Gesellschaft. Also bitte weiter so. Was kein großer Mehrwert für unsere Gesellschaft ist, ist, dass weibliche Gesundheit ist viel weniger erforscht. Studien und Medikamente werden oft nur an männlichen Körpern getestet. Und so erhalten Frauen laut einer Studie aus dem Jahr 2024 in Notfallaufnahmen seltener Rezepte für Schmerzmittel als Männer. Hast du das Gefühl, dass die Schmerzen von Frauen weniger ernst genommen werden? Also bei mir war das auch schon im jungen Alter so. Ich habe mich schon oft gefragt, wenn ich ein Junge gewesen wäre, hätten die mich ernster genommen damals?
Bei manchen Erkrankungen auf jeden Fall. Und ich merke das in meinem Alltag nicht. Oder ich könnte keine Kollegin oder keine ärztliche Kollegin festnageln und sagen, boah, du hast jetzt böswillig dieser Patientin weniger Schmerzmittel gegeben. Wenn das ein Mann gewesen wäre, direkt Opiate rein. Passiert nicht. Oder ich kenne die Person nicht. Aber es gibt ja zum Glück mittlerweile wenige, aber immerhin Statistiken, die das beweisen, wo wir sagen, okay, wenn eine Person weiblich gelesen ist, gibt es weniger Schmerzmittel. Wenn eine Person queer oder migrantisch ist, gibt es weniger Schmerzmittel. Und auch noch die Konnotation von, die stellen sich doch nur an. Und ich find's so ekelhaft, dass es immer noch in Vorlesungssälen für Menschen, die gerade Medizin studieren, gelehrt wird, dass man sagt, ja, als Diagnose kann man dann wirklich reinschreiben in eine Akte, Morbus Mediterraneus, Mittelmeerkrankheit. Das soll einfach den weiterbehandelnden Menschen zeigen, hey, scheiß drauf, was die sagen, die stellen sich nur an.
Nein.
Es gibt immer noch Patientinnenakten, wo es aktuell reingeschrieben wird. Das wird mir in den DMs auch noch kommuniziert. Und also, das geht doch nicht.
Und dann auch noch mit so einem Fachbegriff, dass wenn ich das lesen würde, ich würde denken, okay, ich habe anscheinend eine richtige Diagnose bekommen.
So.
Ja. Das ist ja eine Frechheit.
Absolut.
Was könnte man denn dagegen tun, dass Frauen auch ernster genommen werden?
Ich glaube, da liegt es an uns allen, etwas dagegen zu tun, weil vor allem die Personen, die ihre Selbstbestimmung und Autonomie quasi an der Krankenhaustür ablassen müssen, sind auch die Personen, die einfach wenig sich selber sich für sich selber einsetzen können. Das sind Menschen mit Sprachbarriere meistens, Menschen, die einfach per se vielleicht introvertierter sind. Das sind Menschen, die unter akuten Schmerzen leiden und einfach nicht so kommunizieren können wie wir gerade. Wenn ich 10 Schmerzen hätte, könnte ich dir auch nicht sagen, hey, glaub mir bitte, ich habe wirklich Schmerzen und ich würde gerne das und das bekommen. Sondern das sind einfach diese hierarchischen Strukturen, wo immer noch ÄrztInnen Götter in Weiß sind und über den Körper von fremden Menschen bestimmen können. Und da, finde ich, haben wir ein gesamtgesellschaftliches Problem oder die wir müssen es quasi angehen, dass wir sagen, wir setzen uns für diese deprivilegierten Menschen ein. Wir sagen, wir brauchen mehr Forschung, wir müssen den Leuten glauben. Und am Ende des Tages, wenn wir merken, sowohl die behandelnden Personen als auch die begleitenden Personen, wenn man im Bett daneben sitzt und merkt, da passiert irgendwas Falsches gerade, einfach mal die Fresse aufmachen und sagen, hey, so nicht, so bitte nicht.
Richtig gut. Und für die Menschen, die sich selbst nicht mehr so ernst nehmen, oder hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, damit man sich besser wahrnehmen und ernst nehmen kann und das dann vielleicht auch ansprechen kann bei Ärztinnen?
Das ist eine gute Frage. Am Anfang würde ich gerne sagen, ihr kennt euren Körper am allerbesten. Also wenn mir jemand sagt, ey, da ist irgendwas falsch, ich habe Sorgen, ich habe Schmerzen, dann bin ich die letzte Person, egal wie lange ich schon Arzt bin, egal wie viel ich studiert habe, egal wie viele Studien ich gelesen habe, ich kenne deinen Körper nicht. Du bist seit Jahrzehnten in diesem Körper und wenn du mir sagst, da ist etwas falsch, dann gucke ich danach. Und da scheitert es schon, an diesem kleinen Schritt scheitert es schon in den meisten Notaufnahmen in Deutschland, ernst nehmen. Und dann soll man sich auch nicht verunsichern lassen. Wenn man sagt, da ist etwas falsch, dann beharrt auch auf eurem Recht, medizinische Versorgung zu bekommen. Und wenn das nicht gelingt und wenn man schlecht behandelt und nicht ernst genommen wird, gibt es so wie die Verbraucherzentrale auch Zentralen für Patientinnen und für, dass man Ärztinnen quasi auch anzeigen kann oder zumindest bei der Ärztekammer melden kann und sagt, ey, da ist mir etwas widerfahren, das sollte auch anderen Leuten nicht widerfahren und das ist völlig legitim, das zu machen.
Kann man sich da auch melden, wenn man rassistische oder generell diskriminierende Dinge erlebt hat bei
jemandem? Das wäre so gut. Ich fände es voll cool, wenn wir das jetzt gründen würden, weil das gibt's noch nicht.
Das gibt's noch nicht?
Nee.
Kann man generell legale Schritte einleiten?
Ist schwierig, weil am Ende des Tages, ich muss leider sagen, bei mir im eigenen Alltag ist das nie vorgekommen, aber ich höre viel von anderen Krankenhäusern, dass vor allem PatientInnen und Personen nach Gewaltdelikten und nach schlechter Behandlung von ÄrztInnen, also es sind meistens Frauen einfach, auch legale Wege und rechtliche Wege eingegangen sind. Es passiert nichts. Am Ende des Tages passiert nichts, weil dann, weiß ich nicht, wenn der Chefarzt mit dem Oberarzt, der sich scheiße behält, golfen geht, dann wird der den nicht feuern. Dann wird er sagen, geh mal 2 Wochen irgendwie auf die Kanaren, mach ein bisschen Urlaub, dann kommst du wieder und haben das alle vergessen. Und so sieht leider die Realität aus, die eine Hand wäscht die andere. Und am Ende des Tages ist es ein System, was wir von Grund auf verändern müssen, weil patriarchale, rassistische und deprivilegierende Strukturen können wir nicht als Einzelfälle lösen, indem wir sagen, na, der hat sich scheiße benommen, sondern wir müssen wirklich alles demontieren, was aufgebaut wurde und warum diese Strukturen überhaupt bestehen. Das fängt wirklich an, dass man die Selbstbestimmung stärkt in den Einzelfällen, aber auch, dass wir in der Lehre und Forschung ganz, ganz viele Schritte machen und politisch einfach dafür sorgen, dass die Menschen empowered werden.
Ja, meine Eltern haben tatsächlich damals auch das Krankenhaus verklagt, wo ich fast gestorben wäre und da kam gar nichts. Also monatelang wurde das bearbeitet und dann abgewiesen. Und dann meinte auch unsere Anwältin, also man hat eigentlich nur 1% nicht mal eine Chance, dass da überhaupt irgendwas passiert. Ja. Kommen wir zurück zu der Gynäkologie. Ich glaube, viele empfinden Scham. Ich tatsächlich auch. Es ist irgendwie so eine Routineuntersuchung, aber trotzdem, jedes Mal bin ich so, bin ich jetzt komplett da perfekt rasiert oder so, sehe ich okay aus? Habe ich vielleicht einen komischen Geruch? Und da diese Scham zu haben, sich dann auch komplett auszuziehen, auf diesen Sessel da zu legen und dann die Beine zu spreizen. Das ist so unangenehm. Kannst du das nachvollziehen?
Nein, ich glaube, ich werde es niemals nachvollziehen können, egal wie lange Jahre ich das mache, weil ich niemals in der Position sein werde. Aber umso mehr gebe ich mir Mühe zu sagen, okay, ich kommuniziere es einfach. Mhm. Also das ist die einzige Art und Weise, wo ich sehe, ich kann Empathie zeigen, dass ich sage, wie ist es Ihnen am liebsten? Soll ich kurz rausgehen? Wollen Sie hinter den Vorhang, der meiner Meinung nach als nicht involvierte Person in diesem Ausziehprozess eigentlich gar nichts bringt, weil man sagt, gehen Sie hinter den Vorhang, machen Sie schon mal unten rum frei und dann sieht man aber alles. Also ja, es macht wenig Sinn. Aber für ganz, ganz viele ist das einfach ein Prozess von, ich entkleide mich selber, ich habe meine eigene Zeit, ich gucke nochmal, ob alles für mich in Ordnung ist,
ja,
und dann kann ich mich melden zu meiner Zeit und komme dann raus. Ich finde es absolut blöd, wenn man dann, weiß ich nicht, 2-3 Minuten schon in diesem Sessel schon sitzt, es ist kalt, es ist irgendwo, es ist ein kahler Raum meistens, es sieht nicht so cute aus wie hier. Es ist ein unangenehmer Prozess insgesamt auch, das tut häufig auch weh bei ganz, ganz vielen Menschen. Deswegen versuche ich immer zu sagen, wie haben Sie es denn am liebsten, was kann ich machen, dass Sie sich wohler fühlen, und zu jeglichem Zeitpunkt der Untersuchung, egal was ist, einfach Bescheid sagen, wir können immer eine Pause machen oder das Ganze abbrechen. Es geht hier nicht um Leben und Tod.
Ja, darf ich dich mal fragen, wieso eigentlich diese hässlichen Metallstäbe, die einfach kalt sind und unangenehm sind? Es gibt doch bestimmt auch bessere Varianten aus Silikon oder irgendwas bisschen angenehmeres.
Mhm. Mittlerweile gibt es 2-3 Startups, die das versuchen. Das eine Problem ist wieder Klima, dass man sagt, Silikon und Plastik und Sterilität, das ist alles so sehr viel Einwegmaterial. Mhm. Aber ganz, ganz viele sagen, boah, diese Metallspekula nennt man die, diese Löffel, das ist einfach unangenehm, das ist schlimm. Und man muss sagen, auch die Ursprünge dieser Spekula sind bei, ich meine, der hieß J. Marion Sims. Ist ein Typ, der gesagt hat, boah, ich habe richtig Bock, was zu erfinden für Frauen. Feminist Icon, denkt man. Der hat ganz, ganz viele versklavte Menschen genommen, um an denen Experimente durchzuführen und zu sagen, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt meine Forschung vorantreibe? Und mir ist eigentlich egal, ob diese Menschen dabei leiden, weil ohne eine Schmerzlinderung, ohne eine Anästhesie, ohne eine Narkose wurden die operiert und aufgeschnitten.
What?
Und wir reden kaum, also das war auch einer der Gründe, wieso ich überhaupt meinen Account habe. Ich habe what gesagt bei ganz vielen Sachen, bei den Ursprüngen der westlichen Medizin und der Gynäkologie. Und habe gesagt, wieso redet da niemand drüber? Also what the fuck?
What the fuck?
Ja.
Sacken lassen. What the fuck? Also ja, doch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube, auf ganz vielen Bereichen in unserem Leben und auch so im Alltag vergisst man schon fast, und das ist sehr schlimm und traurig, dass das einen Ursprung hat aus der Zeit von Kolonialisierung und dass diese Löffel, diese Metalllöffel auch noch von diesem Schwachmaten entwickelt wurden, macht es noch schlimmer tatsächlich. Also da brauchen wir auf jeden Fall eine Neuerung.
Aber ich sehe diese Neuerung, das finde ich ganz, ganz schön. Es gibt, du hast ja auch gemerkt, es war so ein bedrückendes Gefühl, und das habe ich auch sehr oft, ja, wenn ich in die Recherche gehe und merke, boah, wieder ein Thema, was ganz, ganz schlimme Ursprünge hat, wieder, ja, ein Thema, das mich belastet, und wieder passiert in der Politik irgendwas, was mich belastet, und das ist so, man fühlt diesen Frust und diese Machtlosigkeit, diesen Weltschmerz, hast du sehr schön gesagt. Und dann sehe ich aber junge KollegInnen und Studierende, die dann sagen, boah, ich will es genau so machen. Ich will einen feministischen, gynäkologischen Ansatz haben. Ich will das Ganze intersektional machen. Ich möchte das cool und empathisch machen. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf alle Leute, die jetzt nachkommen, die Nachrück-Gynäkologie-Generation quasi. Ich behaupte jetzt mal, die neu kommenden GynäkologInnen sind die coolsten, die bestangezogensten meistens und auch die freshesten ÄrztInnen. Also wirklich, ich merk's, die allercoolsten Leute wählen Gynäkologie, und ich liebe das. Nicht, nice, nur für mich und meine Kolleginnen, weil ich dann denke, ey, coole Leute, die ich dann auf Fortbildungen treffe, sondern auch für alle PatientInnen, die betroffen sind, weil, keine Ahnung, wen hättest du lieber? So ein Ralf, der keine Ahnung hat und dich nicht ernst nimmt, oder mich, so?
Ja, ich glaube, dich.
Danke.
Also ich glaube nicht, ich weiß, ja, dich. Ich habe auch so ein bisschen Optimismus in mir, aber ich muss sagen, der ist noch so weit von mir entfernt. Ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht bei GynäkologInnen.
Tut mir leid.
Mein Gott, weil ich hatte auch eine Abtreibung, und bevor ich noch irgendwie ganz fest sagen konnte, so, nee, ich will jetzt abtreiben, bin ich schon rein zu ihm und meinte so, ja, ich bin ungeplant schwanger geworden, ich will's aber nicht. Und dann meinte er so, wirst du schon wollen. Hat mir ganz viel Folsäure mitgegeben, nehmen Sie das mal, Sie werden sich noch entscheiden und so weiter. Und dann habe ich mich auch gefragt, so, dein Ernst? Und ich war so eingeschüchtert von dieser Situation und bin dann halt nie wieder zu ihm gekommen. Und er meinte so, in 6 Wochen kommen wir dann. kommen sie wieder. Sie werden es schon noch wollen. What the fuck? Generell, gibt es so Mythen und Vorurteile in deinem Beruf, die du gerne nie wieder hören würdest? Beispielsweise auch, Entschuldigung, dass ich
ja, bitte.
Eigentlich schon auf die Frage antworte, aber ich habe immer mal wieder gehört, so ja, wenn ein Mann oder eine männlich gelesene Person Gynäkologe werden will, dann ist es, weil er sich weibliche Geschlechtsteile anschauen will. So, what the fuck?
Ich bin sehr froh, dass ich selten in den Bubbles lande auf Social Media, die das behaupten. Es gibt das, es gab das von Anfang an. Es gibt auch immer noch Leute, die in der Verwandtschaft quasi dann sagen, oh ja, geiler Job, ne? Oh, kannst du ganzen Tag, kannst du... Und ich weiß, wir lachen darüber, aber es ist eigentlich so ekelhaft.
Ja,
es ist so ekelhaft, weil zum einen, es gibt wirklich nichts Romantisches und Erotisches daran, in diesem Stuhl zu liegen und da sind Pathologien und ich konzentriere mich auf diese Pathologien und ich konzentriere mich darauf, dann alles quasi medizinisch einzuordnen und nicht alles ist schön. Also ich glaube, Männer stellen sich wirklich so vor wie ein Porno, der dann irgendwie in ihren Fantasien dann Grey's Anatomy-mäßig ausartet und man sagt, oh ja, toll, das ist kompletter Schwachsinn. Und am Ende des Tages ist es wieder eine männliche Fantasie von, was da passiert. Und ich ja. glaube, um dem entgegenzugehen, müssen auch Männer sich informieren, was passiert eigentlich bei einer gynäkologischen Untersuchung, was passiert, wenn meine Freundin, meine Partnerin, wenn meine Situationship da jetzt eine Stunde in der Praxis sitzt und was bedeutet eigentlich die Diagnose, was bedeutet zumindest menstruieren, was bedeutet als Lebensrealität etwas zu haben, wo einem weniger geglaubt wird. Und wenn man das alles einmal versteht, dann kann man auch, glaube ich, ein bisschen mehr Empathie zeigen und diesen Gedankengang von, oh ja, das muss ja richtig geil sein, eigentlich ablegen, weil dann merkt man, wie dumm das ist.
Ja, dumm ist da auf jeden Fall das richtige Wort.
Werbung.
G-Spot ist ja auf jeden Fall ein Podcast mit viel Leichtigkeit, aber so richtig witzig ist es nicht. Und falls ihr so einen witzigen Ausgleich braucht, ja Mensch, jetzt zuhören, denn ich habe eine Empfehlung für ein richtiges HörerInnen-Erlebnis. Also gruselig wird es vielleicht nicht, aber dafür sehr unterhaltsam und lustig. Denn die heutige Podcast-Empfehlung für euch ist Hazel Thomas Hörerlebnis. Die Comedienne Hazel Brugger kennt ihr zu 100% entweder aus LOL oder Wer steht mir die Show oder natürlich auch von ihren eigenen Social-Kanälen. Und sie ist jetzt tatsächlich auch die ESC-Moderatorin. Hazel und ihr Mann Thomas Spitzer haben nicht nur zwei Kinder, ein Haus und eine Firma, sondern auch diesen verdammt lustigen Podcast. Und die beiden Comedians bestreiten ein Projekt nach dem anderen, die reisen, planen, bauen, erziehen und treffen überall nette und spannende Menschen, mit denen sie versuchen, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Also mal mit, mal ohne prominente GästInnen nehmen sie euch mit in ihr Abenteuer in der Unterhaltungsindustrie und im Privaten. Also hört jetzt rein und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eures Vertrauens. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Rassismus gesprochen. Mhm. Du schreibst im Magazin Der Spiegel, es gibt Studien, die belegen, dass rassifizierte Personen im Kreissaal eine schlechtere Versorgung erhalten und mit höheren Gesundheitsrisiken rechnen müssen. Und du sprichst auch online oft darüber, wie struktureller Rassismus die Gesundheitsversorgung beeinflusst. Kannst du da näher drauf eingehen? Gibt es eigentlich auch schon in der Ausbildung Rassismus? Also lernt ihr da meistens auf weißen Menschen?
Genau so ist es. Und das ist ein großes, großes Problem. In Deutschland ist das kaum angekommen. Sowohl die Akzeptanz, dass wir ein Rassismusproblem in der Medizin haben und das Rassismus tötet. Am Ende des Tages, jede Deprivilegierungserfahrung, jede Diskriminierungserfahrung sorgt dafür, dass man eher krank wird. Da gibt's ganz, ganz viel Forschung in den USA, die das bewiesen haben. Das ist chronischer Mikrostress und diese Mikrostressoren sorgen einfach dafür, dass wenn man jeden Tag ein Existenztrauma hat, jeden Tag gucken muss, wie man überlebt, weil man keine Kohle hat, wie man jeden Tag mit Rassismus konfrontiert ist, mit Ableismus, in der Gesellschaft einfach keine Teilhabe hat, das sorgt wirklich dafür, dass das Gehirn und dass die Hormone und das alles sich verändern kann und man höhere Anfälligkeiten für Asthma, für Depressionen, für Suizidalität hat und für Schmerzerlebnisse hat, die chronisch auftreten. Und das sind Sachen, die sind leider noch nicht in Deutschland angekommen, dass wir anerkennen, dass chronischer Rassismus auch chronisch krank macht. Und zum Glück gibt es Forschungsergebnisse, die dann zum Beispiel sagen, in Großbritannien, meine ich, sind die Sterblichkeitsraten für Neugeborene, aber auch für Mütter während der Geburt deutlich höher, wenn die Person einfach eine dunklere Hautfarbe hat.
Was?
Nur deswegen, vergleichbar alles. Und wie du schon sagst, es gibt keine Abbildungen in Lehrbüchern, die mal eine andere Haut zeigen. In der Gynäkologie ist das vor allem bei Hauterkrankungen ganz, ganz wichtig. Wenn man sagt, okay, ein Herpes, ein Lichen, das ist so eine Hauterkrankung, eine Veränderung, die eine Krebsvorstufe ist, das sind alles Sachen, die auf dunkler Haut ganz, ganz anders aussehen. Und wie kann ich denn gewährleisten, dass ich eine Person richtig diagnostiziere, wenn ich das noch nie gesehen habe, außer in diesen Lehrbüchern an weißer Haut? Ich kann meinen Job nicht richtig machen, wenn es mir nicht richtig beigebracht wird. Und das finde ich absolut in der Verantwortung ist es in unserem Lehrsystem, dass das geändert wird.
Das wurde noch nicht geändert?
Das wurde noch nicht geändert.
What the fuck?
Ja. Und ich finde es absolut krank. Zum Glück 2023 gab es den Rassismusrapport über Gesundheit in Deutschland. Die haben sehr, sehr gute Forschung gemacht. Leider konnte nicht alles veröffentlicht werden und das ist aktuell im DZIM, das ist ein Zentrum für Integration und Migration, gibt es nochmal eine neue Studie und eine Erfassung quasi von Marginalisierungs- und Rassismuserfahrungen im Gesundheitssystem. Weil 2023 wurde schon gesagt, wenn man einen ausländischen Namen hat, kriegt man weniger wahrscheinlich einen Arzttermin, man kriegt weniger wahrscheinlich Schmerzmittel und man ist häufiger krank. Meidet aber den ärztlichen Besuch, einfach weil man Angst hat. Und da muss ich wirklich sagen, wenn man nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen geht, das ist extrem gut bewiesen, dann hat man das Risiko, Krebs zu bekommen. Und man muss sich vorstellen, wir haben eine Gesellschaft geschaffen, wo Leute Angst haben, in die Praxis zu gehen, aufgrund dessen häufiger Krebs bekommen, aufgrund dessen häufiger sterben. Einfach weil wir diese Unterscheidung von weiß nicht weiß, von reich, arm, von able-bodied, non-able-bodied haben und einfach, weil wir diese großen Lücken haben und so, das ist für mich nicht faire Gesundheit.
Also würdest du da auch raten, für Menschen, die eben auch nach Praxen suchen, die inklusiv sind, da auf den Foren zu schauen, die wir jetzt auch in den Shownotes verlinkt haben?
Absolut. Und okay. Das gilt für jegliche schlechte Erfahrung, für jegliche Diskriminierungserfahrung, dass man sagt, austauschen und in Foren gucken und einfach dieses Empowerment suchen, weil ihr seid nicht alleine. Am Ende des Tages, es ist ein strukturelles und ein systematisches Problem und das müssten wir erstmal begreifen und aufnehmen und in Studien und in Wissenschaft auch integrieren, dann in Lehrpläne integrieren und dann in die ärztliche Praxis integrieren. Das ist so weit entfernt noch, aber was man jetzt schon machen kann als betroffene Person ist, sich auszutauschen und zu sagen, hey, ich bin nicht alleine, was ist deine Erfahrung, können wir dagegen irgendwas machen?
Ey, es tut mir so leid, dass ich so fassungslos bin, weil natürlich weiß ich, dass es Rassismus auf allen Ebenen gibt, aber das dann auch so zu hören, die Details und auch, wie du sagst, die Sterblichkeitsrate geht einfach verdammt nochmal hoch, nur weil du nicht in deutschen Nachnamen, Vornamen oder eine weiße Haut hast. What the fuck? Das macht mich sauer.
Ich finde es sehr, sehr schön, dass dich das sauer macht. Also klingt blöd jetzt, aber genau das wünsche ich mir eigentlich, wenn ich darüber rede. Und mich frustriert es extrem, wenn Leute das negieren. Und wenn Menschen nicht nur RechtspopulistInnen und Leute sagen, ah, alles Fake News, sondern Leute, mit denen ich auch zusammenarbeite, dann sagen, nee, ich bin seit Jahrzehnten hier angestellt, es gibt keinen Rassismus in diesem Krankenhaus, es gibt keinen Rassismus im deutschen Gesundheitssystem und da sage ich, nee, also ich habe mich doch hingesetzt, nächtelang diese Forschung gelesen, es gibt Leute, die Rassismus-ExpertInnen sind, die haben irgendwie es geschafft zum Glück, diese staatlichen Förderungen zu bekommen, um in Deutschland endlich die Studienlage zu verbessern und dann sagst du, nee, das haben wir nicht. wir sind doch in keinem Mikrokosmos, wo wir ein Fantasieland haben und sagen, ja, die Studien sagen das zwar, aber hier gab es noch nie Rassismus.
Ja, und auch Menschen, die denken, ja, wenn man das einfach ignoriert, da nicht hinschaut, genau, dann geht es weg oder wird kleiner. Ganz im Gegenteil, Leute, wir müssen genau da reingucken und genau da an die Wurzel packen und in fucking Lehrbüchern auch vielleicht mal was anderes beibringen, als einfach nur so, das ist Stefanie, so sieht ihre Vulva aus, so sieht eine gesunde Haut aus. Nee, wir brauchen auch andere Namen, wir brauchen auch andere Hautfarben.
Ja, und das ist das große, große Ding, weswegen ich immer sage, Feminismus darf nicht weißer Feminismus bleiben. Wir müssen immer intersektional denken, wir müssen immer global denken, weil wenn wir jetzt sagen, hier die Rechte werden besser, dann bringt es den Menschen, die im globalen Süden leben und die auch ganz, ganz andere Sorgen haben, der menschengemachte Klimawandel zum Beispiel und Kolonialismus, Kapitalismus, das sind alles Sachen, die einfach Gesundheitsrisiken bergen für Menschen und wir sind aktiv mit daran schuld. Deswegen haben wir auch die Verantwortung, finde ich, aktiv Lösungen dafür zu finden. Und am Ende des Tages finde ich es sehr, sehr schön, wenn man sagt, wir müssen alles jetzt intersektional und alle Leute mitdenken. Ich glaube aber, es ist unrealistisch, dass wir es schaffen, bevor wir überhaupt einen klassischen Feminismus etabliert haben, weil ich würde mir voll wünschen, dass morgen neue Lehrbücher erscheinen, wo wirklich alles super inklusiv ist und ganz viel diverse Vulven auch drin sind. Das wäre mein Traum, das wäre super. Aber erst seit 2023 gibt es überhaupt adäquate Darstellungen von der Klitoris zum Beispiel, wie sie wirklich ist. So in der Prometheus zum Beispiel ist ein Lehrbuch, wo jede Person eigentlich, die Medizin studiert, Anatomie lernt. Es ist ein dickes Buch, es gibt 3 Bände und im ersten Band ist quasi der Bewegungsapparat, die Knochen, die Muskeln, ganz, ganz viel Unterarm, Oberarm, alles. 4 Seiten über den Penis,
natürlich,
Hoden, alles im Detail, jede Vene. So ein kleiner Abschnitt über die Klitoris von außen gezeigt, dieser kleine Hügel, Venushügel, Klitorisvorhaut, fertig.
What the fuck?
Dann haben sich Studierende oder Studentinnen eigentlich nur beschwert und gesagt, ey, seit den 1600er Jahren wissen wir von den inneren Schwellkörpern von der Klitoris, was geht? Wieso wurde das ausgelöscht? Und das ist halt kein Zufall, weil selbst damals hat man sich gedacht, okay, wenn Frauen zu sehr über ihren Körper selbst bestimmen können und zu sehr auch eigenes Wissen mitbringen, dann sind die zu unabhängig. Das ist nicht gut für uns, das ist nicht gut für Staat, nicht gut für die Kirche. Und man hat gesagt, ja, okay, dann löschen wir es einfach. Alles, was wir schon wussten.
Das macht mich so sauer.
Mhm.
Das macht mich so sauer. Ich meine, es geht auch viel um die sexuelle, ja, Freiheit eigentlich der Frauen, ne?
Absolut.
Dass sie auch ihren Körper verstehen und ich habe das Gefühl, man kann darüber eine eigene Podcast-Folge machen, weißt du? Da ist so viel Kacke am Dampfen und diese Kacke muss einfach mal aufgehoben werden.
Kann ich einen kleinen Shoutout machen, weil es gibt Leute,
bitte,
die da schon sehr, sehr viel, sehr schlaue Sachen zu sagen.
Bitte.
Und keine Ahnung, ich fühle mich immer so, als würde ich den Frauen und weiblich gelesenen Menschen, menstruierenden Personen ihren Körper einfach nur mansplainen. Weil
tust du nicht, aber danke.
Ganz viele Menschen da sehr, sehr tolle Arbeit zugeleistet haben. Es gibt 2 Bücher, die ich auf jeden Fall allen Menschen, die jetzt sagen, boah, die haben über so coole Sachen geredet gerade, ich würde gerne mehr lesen. Das ist einmal Unwell Woman. Das ist ein englischsprachiges Buch, das sehr viel auch von den historischen Begebenheiten und den Ursprüngen der Gynäkologie berichtet, über Hexenverbrennung, die eigentlich sehr, sehr viel davon war, Hebammenverbrennung.
Echt?
Weil man gesagt hat, jahrhundertelang haben wir eigentlich Geburt und die Gesundheit von Frauen in die Hände von Heilerinnen und Hebammen gelegt, aber jetzt, wo wir ja die tolle westliche Medizin haben und nur Männer Ärzte werden können, die erzählen nur Quatsch, die müssen wir verbrennen, das ist alles dunkle Magie.
Unwell Women.
Genau.
Stell ich mir
und
sofort
es gibt
gleich.
Noch Ungleich behandelt, ist ein deutschsprachiges Buch, wo auch ganz, ganz viele intersektional feministische, gynäkologische Themen behandelt werden von einer Gynäkologin. Die hat es super, super gut gemacht. Da habe ich sehr, sehr viel einfach von meinen Informationen raus. Genau. Und ich denke, ich muss auch ein Buch schreiben.
Ja. Ja, wir brauchen ein Buch von dir. Kommen wir mal zu dem Bericht, den du, glaube ich, auch gemeint hast, vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor.
Genau.
Da geht nämlich hervor, dass fast 40% der muslimischen Frauen und knapp mehr als jede dritte schwarze Patientin sich von Ärztinnen und Ärzten nicht ernst genommen fühlte. Was kann man generell gegen so den rassistischen Einstellungen von Ärztinnen machen? Du meintest schon, es ist sehr schwer, da rechtlich vorzugehen. Wenn man Rassismus erfahren hat, gibt es irgendeinen Rat?
Das ist so schwer. mich frustriert es, dass es so schwer ist und dass ich keine Lösung dafür habe, weil ich versetze mich mal in die Lage von den Personen, die Diskriminierung und Rassismus erfahren, in diesem hierarchischen System. Mir wird schon nicht geglaubt, wenn ich sage, ich war gerade nach einer OP bei der Patientin, die ich operiert habe, und die Mutter, die daneben saß, während ich die OP erkläre, sagt so, ich dachte, Sie sind der Maler. Was ist das denn für ein Arzt? Und mir wird sowas schon abgesprochen, diese Rassismuserfahrung, obwohl ich da im Kittel bin, ich bin hier geboren, ich habe hier studiert, ich habe einen fucking Doktortitel. Und selbst mir wird diese Rassismuserfahrung abgesprochen, wenn dann auch noch Menschen, die sich schwer für sich selber einsetzen können, die vielleicht eine Sprachbarriere haben, die einfach auch den Bildungsstand nicht haben, um das medizinisch so zu erläutern, was denen gerade widerfahren ist, dem wird es noch viel, viel weniger geglaubt. Und da braucht es, finde ich, einfach ganz, ganz viel Support von privilegierteren Menschen, ja, die merken, okay, da passiert etwas, was mir zwar nicht passiert, ich bin davon nicht betroffen, aber ich habe trotzdem eine Betroffenheit, weil es unfair ist. Und das versuche ich in meiner Arbeit immer wieder rauszukristallisieren. Es ist so einfach. Wir akademisieren und intellektualisieren ganz, ganz viele Themen und wir könnten auch ganz schlaue Wörter dafür benutzen, wie Rassismuserfahrung, die Pathologisierung in der Gesundheit, bla bla bla. Am Ende des Tages können es auch Kinder verstehen. Mhm. Wieso wird eine Person schlechter behandelt als die andere? Ist das nicht unfair?
Ja, also was würdest du betroffenen Personen raten, vielleicht sich dann anderen Menschen anzuvertrauen, statt alleine damit zu bleiben?
Auf jeden Fall.
Okay, und sich dann eben auch auf Foren austauschen, beziehungsweise da mal nachschauen, wo man vielleicht auch bessere Erfahrungen machen könnte.
Und zum Glück gibt es ja auch Menschen, die es sehr, sehr gut machen.
Ja.
Und das sehe ich auch, die in ihrer eigenen Arbeit und ihrem eigenen Alltag wirklich jeden Tag dagegen angehen und gegen ihre KollegInnen sind und sagen, hey, so nicht,
ja,
weißer alter Oberarzt. Und da habe ich die Hoffnung, dass wenn man als PatientIn so eine Erfahrung macht, sagt, hey, morgen kommt wahrscheinlich jemand anderes zur Visite oder morgen ist in der Praxis jemand anderes. Die Person spreche ich dann einfach mal an oder die Vorgesetzten. Ich setze mich einfach dafür ein, dass die Person, die mich scheiße behandelt hat, das nie wieder machen kann, zumindest bei mir. Gut. Und wenn man es dann auch noch hinbekommt, dass die Person getadelt wird und das bei einer anderen Person auch nie wieder machen kann, herzlichen Glückwunsch, da haben wir einen großen Schritt gemacht.
Ja, voll. Es kommt ja aber auch nochmal die Queerfeindlichkeit dazu, was ja auch ein Riesenproblem ist. Beispielsweise bei der Geburt wird dir oft gefragt, so, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Mhm. Was meinst du, wieso kann diese Einstellung generell zu Problemen führen?
Ich habe das zu Anfang meiner Assistenzarztzeit auch meistens beim Ultraschall dann gefragt. Einfach aus Nettigkeit, weil ich gar nicht den Blickwinkel hatte, dass das was Problematisches sein könnte. Ich mache den Ultraschall, ist super mausig, ist ein tolles Gefühl, wenn die dann sagen, oh ja, ist alles okay mit dem Baby? Und ich kann sagen, ja, wird ungefähr so groß, so schwer sein. Was wird's denn werden, frage ich dann. Freuen sie sich und sagen, oh, wir haben das Kinderzimmer schon in blau gestrichen und sowas. Und klar ist das extrem binär gedacht, aber ich habe es für harmlos empfunden. Ist es aber meistens nicht. Weil wenn wir uns festfahren in, das wird auf jeden Fall ein Junge, das wird auf jeden Fall ein Mädchen, dann sind das Denkstrukturen, wo wir die Kinder und die Erziehungssituation halt auch extrem binär sehen. Mhm. Und das schadet nicht nur allen Menschen in ihrem Potenzial, weil wir ja sehen, in wissenschaftlichen oder in handwerklichen, in bestimmten Berufsgruppen sind einfach Frauen extrem unterrepräsentiert. Und das fängt ja schon in der Sozialisierung in den Familien an. Sondern vor allem schadet das Menschen, die einfach außerhalb dieser Binarität fallen. Und das sehen wir halt nach der Geburt dann häufiger, dass ich mir nicht sicher bin, ist das eine große Klitoris? Ist das ein kleiner Penis? Und wie kommuniziere ich das mit den Menschen? Weil das ist halt gesamtgesellschaftlich noch so wenig angekommen, dass ich wirklich aufpassen muss, mit welcher Person, mit welchen Eltern ich dann was und wie teile. Dass ich denen keine Angst mache, weil es wird ja ganz viel Angst gemacht aktuell.
Voll. Und bis 2021 wurden in Deutschland intergeschlechtliche Kinder dann regelmäßig operiert,
genau,
um so ein sogenanntes Normgeschlecht herzustellen. Darf ich mal fragen, was da genau dann gemacht wurde?
Ich weiß es nicht ganz genau. Und ich meine, man kann es nicht pauschalisieren, weil man kann sich vorstellen, das Genital kommt alles, egal welches Geschlecht man dann am Ende hat, kommt von einem Urgenital. Also wir fangen alle gleich an. Und am Ende kommt etwas raus, was auf einem Spektrum irgendwo liegt. Und wir haben in der Wissenschaft sehr, sehr, sehr lange gesagt, entweder A oder B. Und alles, was dazwischen ist, haben wir dann gesagt, okay, ist es näher an A oder ist es näher an B? Deswegen normieren wir das auch in Richtung A oder in Richtung B. Heißt, Operationen wurden dann vorgenommen, wo dann der Hoden entfernt wurde, weil innen ein Uterus ist. Oder man hat gesagt, das sind zu große Vulvalippen, dann schneiden wir die ab und dann normieren wir das Ganze. Das ist halt super individuell, weil Geschlechtsausprägung auch super individuell ist. Am Ende des Tages ist es aber Körperverletzung.
Lieber Herr Merz, ich hoffe, Sie haben das gehört. Oder auch Frau Weidel an dieser Stelle, ganz liebe Grüße. Von wegen, es gibt nur zwei Geschlechter. Danke. Ich bin so sauer. I can't. Wie sieht es so generell um die medizinische Versorgung von Transpersonen aus? Was muss da noch getan werden?
Boah, so viel. Ganz, ganz, ganz viel. Auch da eine extreme Forschungs- und Datenlücke in Deutschland leider, weil es gibt wenig Forschung, was die Erfahrungen und was die Behandlung von trans- und nicht-binären Menschen in Deutschland angeht, wie wir mit den Menschen umgehen, was für Erfahrungen die haben. Und am Ende des Tages ist es wirklich Zufall, ob man eine gute Erfahrung hat oder nicht. Wir als Endometriosezentrum im Krankenhaus haben das häufiger mal, oder es ist schon einige Male vorgekommen, dass wir auch Transpersonen behandeln. Mhm. Und sehr, sehr viele meiner KollegInnen, eigentlich alle, geben sich größte Mühe, um das mit allen Menschen, mit der diese Person involviert sein könnte, sei es Pflege, sei es organisatorisch die Sekretärin, sei es der Chefarzt, ist scheißegal, dass die sich alle Mühe geben, einfach dieser Person das Gefühl zu vermitteln, ey, wir kümmern uns um dich und uns ist egal, was du bisher an schlimmer Erfahrung gemacht hast im Krankenhaus, wir sind inklusiv und wir nehmen dich wahr als die Person, die du bist. Ich bezweifle aber, dass das überall so ist.
Bezweifle ich auch. Und an dieser Stelle möchte ich mich kurz entschuldigen, weil ich habe die Frage so gestellt, von wegen, es ist eine nicht-binäre Person und dann eine Transperson. Also das war ein bisschen misleading. Aber ja, ich frage mich in der Gynäkologie, welche Menschen nehmt ihr auch auf? Also du hast von menstruierenden Personen gesprochen. Sobald man weibliche Geschlechtsteile hat, dann ist es dann richtig, zu der Gynäkologie zu gehen.
Genau.
Okay.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie HNO, Hals-Nasen-Ohren-ÄrztInnen. Mhm. Am Ende des Tages gibt es Organe, mit denen ich mich auskenne, und es gibt Organe, mit denen ich mich nicht auskenne. Wenn eine Person sagt, ich bin eine Frau, habe aber Hoden und Penis, dann ist die Person wahrscheinlich bei mir falsch, weil ich keine Ahnung habe von Hoden und Penis. Also wirklich gar keine Ahnung. Und darum geht's eigentlich, dass man sich einer Person anvertraut mit den Organen, mit denen die behandelnde Person halt auch ihr Studium und ihre Lehre verbracht hat, einfach sich auskennt.
Ja, und dann finde ich tatsächlich auch sehr wichtig von PatientInnen, wenn sie eine Person sehen, die vielleicht männlich gelesen ist, dann nicht zu denken, oh Gott, was machst du hier, oder komische Blicke zuzuwerfen. Es kann tatsächlich durchaus sein, dass diese Person weibliche Organe besitzt.
Ja, oder auch Cis-Männer können in die Gynäkologie gehen, auch Cis-Männer können Brustkrebs bekommen. Und auch da sind die Dunkelziffern extrem groß, weiß ich, glaube ich, das nicht. Also Männer haben Angst dann und sagen, nee, es ist schon okay.
Ja, es macht mich alles so wütend, aber irgendwie muss man dann auch so vorankommen.
Wir können auch über schönere Sachen reden.
Ja, vielleicht so die Zukunft. Das finde ich nämlich eigentlich einen ganz guten Ansatz, dass wir einmal sagen, was kann sich und sollte sich in Zukunft im deutschen Gesundheitssystem verändern?
Boah.
Okay, ist nicht so positiv?
Also doch, aber einiges. Also wir haben vieles ja schon auch angeschnitten, dass ich sage, wir müssen wieder zurück zur Empathie, wir müssen wieder zurück auf Augenhöhe zu kommunizieren, wir müssen zurück die Leute so zu behandeln, wie sie es nötig haben, dass wir eine faire Gesundheitsversorgung haben, dass egal aufgrund welcher Marginalisierungserfahrung die Leute deprivilegiert sind, wir einfach sagen, ihr kriegt genau denselben fairen Zugang zum Gesundheitssystem wie alle anderen auch, egal ob ihr wenig Mobilität habt, egal ob ihr wenig Geld habt, egal ob ihr privat oder gesetzlich versichert seid, was auch ein Unding ist. Ich finde schon erste und zweite Klasse in der Bahn schlimm, und dann haben wir es aber auch bei OPs, finde ich irgendwie kacke. Und da geht's halt wirklich darum, dass wir wieder sagen, hey, wir sind alles Menschen und wir haben alle das Menschenrecht verdient, gesund zu sein. das ist Nummer eins. Und wenn wir im Blickwinkel dessen alles andere auch umstrukturieren, Schritt für Schritt, dann wird es auch gelingen. Weil wenn wir dann in der Lehre die Menschen dazu primen, empathischere ÄrztInnen zu sein, dann haben wir auch eine Generation von ÄrztInnen, die das Ganze ernst nehmen. Wenn wir sagen, okay, wir gehen weg von diesen ganzen Fallpauschalen und es gibt mehr Geld als das und wir versuchen Gesundheit und Krankheit anhand von Kapitalertrag zu bemessen, dann haben wir eine fairere Gesundheitsversorgung. Wenn wir sagen, egal wo du herkommst, egal wer du bist, dich behandle ich gleich, dann haben wir eine fairere Gesundheitsversorgung. Und das würde ich mir wünschen, weil ich habe wenig Bock, in einem unfairen Gesundheitssystem zu arbeiten, so sehr mir der Beruf auch Spaß macht.
Hey, jeder Mensch ist gleich viel wert. Wieso ist das denn so schwer zu verstehen?
Es ist so easy eigentlich.
I don't understand, ja. Wirklich. Aber ja, auch so in den Schulen, Leute, bringt mal ein bisschen was bei, wo man auch ja über andere Menschen Bescheid weiß. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist die Angst vor dem, was man nicht kennt oder nicht weiß. Ja. Das ist natürlich auch schon dumm, aber okay, wenn wir das Problem haben, dann packen wir das Problem doch einfach bei der Wurzel und fangen schon gleich in den Kindergärten an, in den Schulen an. Das kann doch nicht normal sein, dass man in allen Gesellschaften Rassismus und Diskriminierung erfährt.
Es ist ja aber gelernt. Also kein Kind und kein Baby wird ja geboren und sagt, boah, dich hasse ich, weil wieso auch immer.
Ja.
Das ist gelernt. Und wenn wir den Schritt machen, wenn du und ich uns darüber unterhalten, wenn Leute, die jetzt zuschauen und zuhören, sagen, boah, das ist ein wichtiges Thema, ich belehre mich, und dann sage ich das auch Onkel Udo noch beim Weihnachtsessen und sage das meiner besten Freundin, dann haben wir alle einen Schritt dafür gemacht, dass dann die kommenden Generationen auch wieder toleranter und empathischer sind und das im eigenen Hause nicht lernen, Leute zu hassen, aufgrund welcher anderen Begebenheiten auch immer. Und das ist ja immer der Trugschluss, oder das ist so dieser Populismus, der dann herrscht, dass man sagt, aber die Schulen indoktrinieren unsere Kinder und dann reden wir über queere Menschen und dann wird mein Kind schwul. Nee, also
so funktioniert das nicht, Bro.
Ich bin mit Ratatouille und Disney-Filmen aufgewachsen. So, ich habe immer wieder heterosexuelle, romantisierte Versionen von Liebe und Relationships gesehen. Bin trotzdem bisexuell geworden. Keine Ahnung, ihr habt es nicht geschafft. Ihr habt es nicht geschafft. Und das ist ja genau das Ding. Und es wird immer vorgeworfen, wenn wir unseren Kindern sagen, oh, diese und diese Geschlechtsausprägung, diese Sexualitäten gibt es, diese Sachen gibt es, dann werden die Kinder hypersexualisiert und wir machen etwas mit den Kindern, das pervers ist. Das Einzige, was offene, ehrliche und wissenschaftlich basierte Kommunikation in dem Thema bringt, ist mehr Schutz und mehr Gesundheit für die Kinder.
Komplett. Bei mir im Kindergarten war das auch schon Thema, dass man sich da unten mal anfasst, mal anguckt. Das ist dann einfach tatsächlich einfach nur sicherer, wenn man schon Kinder ganz früh aufklärt.
Ja, weil am Ende des Tages, es gibt Menschen, die böse sind. Es gibt Menschen, die Gewalttaten ausüben, auch an Kindern. Ja. Und wenn ein Kind richtig benennen kann, was ihm oder ihr widerfahren ist, wenn ein Kind sich selber mit dem Körper und der Gesundheit auskennt, dann können wir auch wirklich benennen, was da passiert ist und strafrechtlich verfolgen. Wenn man sagt so, ich wurde unten angefasst, ist schwierig, weil auch Kindern wird nicht geglaubt, auch Frauen wird nicht geglaubt, auch queeren Menschen wird nicht geglaubt. Das.
Wir sind jetzt wieder ins Negative abgeschwiffen, aber
es passiert
es ist
so
sehr
oft,
wichtig.
Ich ziehe das immer wieder runter.
Es ist so wichtig. Was wünschst du dir für deine Arbeit? Ich habe schon gehört, eine Praxis wäre irgendwann cool. Hast du noch irgendwelche Wünsche?
Boah, darf ich mir alles wünschen?
Alles.
Wunderbar, okay. Ich hätte gerne auch so ein cutes Studio in meiner Praxis. nicht mehr diese eisernen Löffel.
Ja.
Das wäre cool. Matcha Latte jeden Tag. Das wäre super. Ich hätte Bock, mit cuten Leuten mit so einfach zu arbeiten. 50% wäre super. Mehr will ich nicht. Ich will generell weniger arbeiten. Du hast mich ja gefragt, wie machst du das alles?
Ja.
Ich nehme mir vor, weniger zu arbeiten.
Okay.
Mal gucken. Ich update dich, ob ich es schaffe.
Bitte.
Mhm.
Ich drück dir die Daumen.
Danke.
Aber so sind wir schon mal sehr, sehr, sehr dankbar für deine Arbeit.
Leute, eine Frage an euch. Was nehmt ihr euch für das Jahr 2025 vor? Ist es mehr Sport machen oder gesünder sein, mehr Wasser trinken? Also das sind tatsächlich immer meine Intentionen, jedes Jahr. Und dieses Jahr starte ich das gleich mit meinem Partner in Crime, den ich euch auch empfehlen würde, und zwar Air Up. Ich glaube, ich war noch nie in einem Fitnessstudio ohne meine Air Up-Flasche. Okay, irgendwann mal, aber in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht, denn das ist für mich der einfachste Weg, Wasser zu trinken, das auch nicht langweilig schmeckt. Falls ihr Air Up noch nicht kennt, es ist eine Wasserflasche, in die ihr Wasser schütten könnt. Wow! Und dann gibt es auch noch Duftpods, die ihr auf die Flasche draufzieht. Und durch den Geruch wird euch suggeriert, dass ihr Wasser mit Geschmack trinkt, obwohl es nur Wasser ist. Schon eine richtig coole Science und meiner Meinung nach, ja, einfach revolutionär, würde ich mal sagen. Und ein kleiner Hinweis von meiner Seite, jetzt im neuen Jahr gibt es neue reduzierte Bundles, also lohnt es sich, im Air Up Shop vorbeizuschauen und ein bisschen rumzustöbern. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und da findet ihr auch den Link zum Shop. Happy New Year, bleibt gesund und stay hydrated.
Werbung Ende.
Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ich hatte mir zwei, drei Sachen gedacht, wo ich sage, boah, wenn Stefanie das nicht anspricht, dann muss ich das noch loswerden, weil so, dann, das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber wir haben so ein tolles Gespräch gehabt und du hast alles A, sehr gut recherchiert, muss ich sagen. Danke an dich und dein
Samuel,
gesamtes Team und genau,
Kate
und Christian auch.
Und Christian auch.
Hey, alle. Ihr habt es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich, also alles, was ich ansprechen wollte und alles, wo ich sage, ich stehe dafür und das ist mir wichtig und das ist auch wichtig für alle, die irgendwie betroffen sind oder sich für das Thema stark machen, haben wir heute besprochen. Ich weiß, das war nicht das einfachste Thema und es war nicht das Thema, wo man jetzt rausgeht und sagt, oh, ich habe einen Podcast gehört und angeschaut und ich habe ein richtig gutes Gefühl, aber ich glaube, wir können trotzdem sagen, wir hatten Spaß
Und
wir haben was Wichtiges besprochen und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Voll, danke, also ich kann viel mitnehmen. Diese Folge wurde dir präsentiert vom Echo Verlag, was wir lesen wollen.